rund um Putin. Da gibt es ein Einheitsgeschichtsbuch, das eingeführt wurde. Und dort lässt Putin auch festhalten, nicht, dass diese Revolution das alte Imperium zwar zerstört hat, aber kreativ habe diese Revolution auch ein neues geschaffen, nämlich die Supermacht der Sowjetunion. Und diese wiederum wurde dann zerstört durch die Revolution der Perestroika unter Gorbatschow, dem Generalsekretär von 1985 bis 1991. Und Putins Regierungszeit legt jetzt den Grundstein für die kreative Schaffung einer neuen Weltordnung mit Russland an der Spitze, so in der Selbstsicht und durchaus in Anknüpfung an diese revolutionären Ereignisse der damaligen Zeit.
In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir mit Professor Dr. Jörn Happel auf die letzte der drei großen Revolutionen im Russland des frühen 20. Jahrhunderts. Mit der Oktoberrevolution 1917 beginnt eine neue Ära der Weltpolitik. Und gerade in dieser aktuellen Phase der Umbrüche und Zeitenwenden können wir sehen, wie sich althergebrachte Strukturen durch das Handeln einiger einflussreicher Akteure schnell und umfassend ändern können. Schaut in die Shownotes für eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen und zu Hinweisen, wie ihr mir Kommentare und Feedback zusenden könnt. Wer meine Arbeit am Podcast unterstützen möchte, kann dies mit einem monatlichen Beitrag auf Steady tun. Außerdem besteht die Möglichkeit, mir einmalige Spenden über Ko-fi.com und PayPal zuzusenden. Das von Professor Happel erwähnte Buch zu den russischen Revolutionen ist ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Da wir mit dieser Folge die Reihe zu den russischen Revolutionen fortsetzen, war meine erste Bitte an Herrn Happel, mit seiner Schilderung beim Ende der Februarrevolution anzusetzen und das große Ganze darzulegen, bevor wir dann in die Ereignisgeschichte der Oktoberrevolution einsteigen. Ich wünsche euch, wie immer, viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Februar 2025.
Die Revolution ist in ihrem vollen Lauf. Und ich muss zunächst einmal festhalten, dass diese Revolution von 1917, also beide Revolutionen, Februar wie Oktober, das sind die großen Wendepunkte in der Geschichte. Es ging dabei um Frieden, es geht um die Neugestaltung der sozialen Ordnung, der politischen Ordnung. Es geht um ein besseres Leben in einer gerechteren Gesellschaft, einer Gesellschaft ohne den Zaren, nicht? Es geht um das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Es geht darum, dieses Völkergefängnis, wie das Zarenreich genannt wurde, im Anschluss an den französischen Schriftsteller Astolf de Custine, dieses Völkergefängnis sollte endlich zerbrochen werden. Und mehrere Nationen nutzten die revolutionären Monate 1917, 18 auch aus, um aus dem verhassten Staatsverband auszuscheiden. Finnland, Polen, die Ukraine, die baltischen Gebiete sowie Länder im Kaukasus, Georgien, Armenien, Aserbaidschan sind da zu nennen. Und es gelang aber dann doch der sowjetrussischen Zentralgewalt, im auf die Revolution folgenden Bürgerkrieg viele Nationalitäten wieder in das Völkerrecht zurückzuzwingen. Polen und Finnland, den baltischen Republiken, gelang die Unabhängigkeit, aber die Ukraine oder Georgien blieb das versagt. Sie wurden zu Sowjetrepubliken in den 1920er Jahren umgestaltet. Und das alles ist, wenn ich heute an die russische Revolution denke, an die Februar- wie an die Oktoberrevolution 1917, ist das wieder so präsent in dem Krieg, den Russland gegen die 1991 selbstständig gewordene Ukraine führt. Und da muss man ansetzen an dieser Phase, dass die gegenwärtige russische Staatsführung den einstigen Sowjetrepubliken, insbesondere der Ukraine, eine eigenständige Vergangenheit abspricht. Und das hat sehr viel auch mit der Geschichtsdeutung der russischen Revolution zu tun. Aber darüber werden wir noch zu sprechen haben. Als die Februarrevolution gelang, dieser Durchbruch zur Revolution gelang und der Zar Nikolaus II. Auf dem Abstellgleis in Mogilew saß und da nicht mehr wegkam aus seinem Zug, und die einzige Chance in der Abdankung dann gesehen hatte. Als all dies gelang, war der Weg frei, wenn man ein bisschen träumerisch vielleicht veranlagt zurückschaut in ein Demokratisches, in ein freies Russland. Aber dieses demokratische, dieses freie Russland, das entwickelte sich nicht, weil diese Phase, wer sollte regieren, ab dem 28. Februar 1917, offen war. Es bildet sich die sogenannte Doppelherrschaft, also die provisorische Regierung, bestehend aus liberalen, weitgehend liberalen Mitgliedern der Duma. Und es bildet sich parallel der Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten. Also hier sind zwei Körperschaften, wenn man so will, die die Macht für sich in diesem Russland beanspruchen. Und das ist die erste große Herausforderung, die nach der Abdankung des Zaren auf die Revolutionärinnen und Revolutionäre wartete. Wer regieren und über was soll man regieren, wenn dieses Russland schon am Auseinanderbrechen ist? Die Frage ist auch, beenden wir den Krieg? Also Russland steht noch mittendrin im Ersten Weltkrieg gegen Österreich, Deutschland und gegen die Osmanen. Und das alles sieht gar nicht gut aus in diesem Krieg. 1916 waren große Offensiven gescheitert. Zunehmend ist die Armee demoralisiert und sie demobilisiert sich sogar selbst. Also in einer Phase der äußeren Schwächung kommt es zu dieser Revolution, zur Abdankung des Zaren und dann letztlich zu dieser Doppelherrschaft, dass zwei Seiten jetzt versuchen zu regieren und keine Seite mit der anderen wirklich in Kontakt tritt, um gemeinsam eine Aktion zu machen für ein neues, ein demokratisches oder zumindest erstmal ein liberaleres Russland. In dieser Phase erkennt natürlich auch das Deutsche Reich, das gegen Russland noch kämpft, die Potenziale der Störung dieses revolutionären Prozesses. Denn sie wollen ja mit aller Gewalt diese Ostfront beenden, um sich im Westen auf den Krieg zu konzentrieren. Und in diesem Moment ist dann auch diese berühmte Zugfahrt Lenins zu sehen. Lenin in dem sogenannten turbierten Waggon, den Fritz Platten organisiert hatte, ein großer Schweizer Sozialist und Kommunist, Weggefährte und Freund Lenins. Und in diesem Waggon fährt Lenin und Radek, Sinoviev, Platten, Ines Amont, Frau Lenin, also Frau Krupskaya, die alle fahren dann durch das Deutsche Reich nach Schweden, treten über Finnland in das Russische Reich über und wollen jetzt dieser Revolution einen neuen Schwung geben. Einen Schwung, den Lenin selbst ja proklamiert hatte. Also Lenin sieht in der Revolution, die die bürgerlichen Kreise gemacht haben, nur eine kurze Phase des Übergangs. Mitte März hält er fest in einem seiner berühmten Briefe über die proletarische Miliz, dass, ich zitiere Lenin, wir brauchen einen Staat, aber nicht einen solchen, wie ihn die Bourgeoisie braucht, mit Machtorganen, die vom Volk getrennt sind und dem Volk entgegengestellt werden, wie Polizei, Armee und Bürokratie. Das Proletariat aber muss diese fertige Staatsmaschinerie zerbrechen. Revolutionäre Siege in Russland selbst, der Übergang der russischen Arbeiter zu revolutionären organisatorischen Aufgaben in neuem Maßstab, die Eroberung der Macht durch das Proletariat und die armen Schichten der Bevölkerung, die Forderung und Entwicklung der sozialistischen Revolution im Westen, das ist der Weg, der uns zum Frieden und zum Sozialismus führen wird. So Lenin im März 1917. Also hier steckt schon das drin, was er, wenn er endlich dann in der Revolution ankommt, im April 1917, sich vorgenommen hat, nämlich den alten Staat, die alte Staatsmaschine zu zerbrechen. Ihr geht da weiter als Marx und Engels. Der alte Staat muss zerbrochen werden. Und dann wird auf diesen auch zu zerschlagenen Fundamenten, es wird ja alles neu gebaut, wird eben dieser Frieden und der Sozialismus geschaffen. Und die Bevölkerung soll mitgenommen werden, nicht? Das Proletariat und die armen Schichten der Bevölkerung. Das ist die Grundlage dessen, mit welchem Gedanken Lenin in den Zug in Zürich steigt und dann von Zürich Hauptbahnhof zur Revolution dampft. Kaum angekommen in der Revolution, in der Hauptstadt Petrograd, wie St. Petersburg im Ersten Weltkrieg heißt, formuliert er dann seine berühmten April-Thesen, nicht? Also die wichtigsten Thesen sind hier Nein zum Krieg, Nein zur provisorischen Regierung, alle Macht den Sowjets, also dem Rat der Arbeiter- und Soldatendeputierten, die Übergabe des zu verstaatlichenden Landes an die Bauern, die Kontrolle der Arbeiter in den Fabriken über die Betriebsleitung. Dann möchte er eine Nationalbank entwickeln. Er möchte die Einleitung in eine sofortige sozialistische Entwicklung fördern. Und letztlich eine Initiative zur Gründung einer revolutionären Internationale fördern. Hier, so Lenin in seinen Aprilthesen. Aber die wichtigsten sind, und das entspricht doch den Forderungen der Bauern und der Arbeiter, Nein zum Krieg, Übergabe des Landes an die Bauern, Kontrolle der Arbeiter in den Fabriken über die Betriebsleitung. Das sind so die wichtigsten Punkte. Und mit diesen Punkten kann er auch viele Leute überzeugen. Jetzt ist aber Lenin, anders als wir ihn immer dargestellt bekommen, ja nicht der charismatischste Revolutionsführer. Kann schon seine Revolutionärinnen und Revolutionäre hinter sich scharen, aber dass er jetzt vor Massen irgendwie ein großer Agitator wäre, das ist mir unbekannt. Demgegenüber steht die provisorische Regierung, die mit einem liberalen Vorsitzenden, Graf Lwow, einen Fürsten Lwow, einen Vertreter des alten bürgerlich-liberalen Adelstandes sozusagen vor sich hat, aber in dessen Regierung sich ein Mann nach vorne agitiert. Ich will das mal bewusst so nennen, Alexander Kerensky, der recht schnell zu einem der großen Sprecher dieser provisorischen Regierung wird. Und es gibt eben diese Gegenüberstellung dann zwischen Kerensky und Lenin. Das werden die beiden sein, die von März bis Oktober 1917 um die Zukunft Russlands, also personifiziert auf diese beiden Personen, um die Zukunft Russlands kämpfen werden. Alexander Kerensky und Wladimir Iljitsch Ulyanov, genannt Lenin. Jetzt ist Lenin in der Revolution angekommen und es kommen ganz viele andere auch in die Revolution zurück, also in das revolutionäre Russland, weil die provisorische Regierung die Emigranten dazu einlädt, zurückzukehren und ihnen bewusst macht, dass dieses neue Russland auch ihnen wieder Freiheiten gibt. Also all die verbannt worden sind, alle Revolutionärinnen und Revolutionäre, die in der Schweiz hocken, in Frankreich, in den USA, in Großbritannien. Diese Revolutionäre kommen reihenweise, scharenweise nach Russland zurück. Das sind berühmte Personen natürlich dabei. Alexander Kalantai, Georg Tschitscherin, Lew Davidowitsch Bronstein, genannt Trotzki, Maxim Litwinow. Also alles Personen, die dann eine entscheidende Rolle auch in der Oktoberrevolution einnehmen werden. Und diese Revolutionäre müssen jetzt in Petrograd erstmal zusammenfinden. Und das tun sie. Die Stimmung ist aufgeheizt, gerade weil es jetzt sich eigentlich schon zeigt, dass dieses Russland im Zerfallsprozess in einen Bürgerkrieg hineinsteuern könnte. Nicht? Denn im Sommer 1917 putschen zunächst die Linken und dann putschen auch die rechten Kreise. Alexander Kerensky übernimmt die Regierung, erst wird der letzte Ministerpräsident dieses in Russland sein. Es gibt ganz viele Gedenkschreiben, Beschwerdeschreiben an die einzelnen Minister. Es gibt auch kleinere Aufstände. Es gibt Todesfälle. Also dieses ganze Russland ist in einem Prozess der Gewalt schon in einer Gewaltspirale gefangen. Und in dieser Phase, diese Radikalisierung, verschwinden nicht nur die zaristischen Behörden, sondern es bildet sich da erstmal nichts Neues. Auf dem Landbau bilden sich Bauernkomitees, die jetzt ihre Verwaltung selbst übernehmen. Die provisorische Regierung kündigt Landreformen an, aber sie verschiebt ständig die Wahlen zur konstituierenden Versammlung. Und die Bauernkomitees ergreifen dann eigene Maßnahmen, um die Landverteilung in ihrem Sinne zu regeln. Und im Laufe der Zeit werden die Bauern auch zusehends radikaler. Und diese gleiche Unzufriedenheit, die es auf dem Land gibt, gibt es eben auch unter der Arbeiterschaft. Die Arbeiter leiden unter der schlechten materiellen Bedingungen. Und in den Betrieben kommt es zu immer heftigeren Konflikten. Und das alles bleibt nicht ohne Wirkung. Also auf die Räte, die Sowjets, wie sie genannt werden, aber auch auf die provisorische Regierung und auf die einzelnen Bolschewiki. Wenn man sich so Nachrichten nur anschaut, um was es dort geht in dieser Phase. Also gibt es einen Bericht aus dem Anfang Juni 1917 aus dem Gebiet Voronesch. Dort heißt es, dass die Fälle von Übertretungen verschiedener Art und von ungesetzlichen Handlungen im Gouvernement von Tag zu Tag zunehmen, vor allem im Zusammenhang mit der Landfrage. Überall setzen die Bauern dem Weiterbestand der Gutswirtschaften Schwierigkeiten entgegen. Die Gutswirtschaften werden teilweise abgeschafft, schicken ihr Vieh auf die Gutsweiden, weiden die Getreidefelder und Heuschonungen ab. Sie zahlen keine Pachtzinsen mehr. Haussuchungen und Verhaftungen auf Befehl der Bauernkomitees folgen oder erfolgen selbst auf Initiative einzelner Bürger. Das sind Erscheinungen, die sich im gesamten Imperium, im zerfallenen Imperium zeigen und vor allen Dingen auch demonstrieren, dass es in dem Sinne keine ordnende staatliche Macht mehr gibt. Mitte Oktober berichtet die Zeitung Ruspie Slova, dass im Gouvernement Razan ein großer Teil der Herrensitze zerstört ist. Einige, so heißt es im Zitat, einige sind völlig vom Erdboden verschwunden, sogar das Fundament der Häuser ist abgetragen. Andernorts stehen die Häuser ohne Fenster und Türen. Der Charakter der Zerstörung ist ein anderer als im Jahre 1905, 1906, also nach der ersten Revolution. Damals haben die Bauern die Gutsherren im Allgemeinen nicht daran gehindert, ihre Sachen, Möbel, Geschirr, Silbersachen, Inventar und dergleichen vorzuschaffen. Jetzt hat sich das Bild geändert. Das Eigentum der Gutsherren wird bis zum letzten Stück abgenommen. Also auch hier ein weiteres Zitat dazu, wie sich die Lage auf dem Land erheblich anspannt. In einer revolutionären Kongress in Cherson vom September 1917 fordern dann diese Bauern, die sich alle auch eine Stimme geben, nicht? Die fordern dann den Übergang aller Ländereien in die Verwaltung der Landkomitees, die zweckmäßige Verteilung der Arbeitskräfte, die Berechnung des ganzen lebenden und toten Inventars und dann Verteilung auf die Bauern und die Reorganisation dieser Komitees, der Bauernkomitees nach demokratischen Prinzipien. Das sind drei Beispiele, wie es auf dem Land diese Revolution weiter radikalisieren lässt. Und das Gleiche finden Sie auch dann in den Arbeitervertretungen. Also die Metallfabrik Sormovo, die macht dann wichtig für die Rüstungsindustrie, richtet Anfang September 1917 eine Denkschrift an die höchsten kriegswirtschaftlichen Lenkungsorgane des Landes, also Russlands. Und dort heißt es, dass die Masse der Arbeiter sich über die Meinung der Verwaltung der Betriebe hinwegsetze. Die Produktivität ginge zurück. Die Bezahlung gestalte sich immer schwieriger und die Versorgung der Fabrik mit Materialien und Brennstoff werde unregelmäßiger. Warum? Weil die Arbeiter die Brennstoffe und Materialien selbst behalten und mit nach Hause nehmen. Wenig später, aus derselben Firma, 23. September 1917, heißt es, dass die Arbeiter nicht mehr arbeiten wollen, denn sie fordern den Übergang der ganzen Macht in die Hände der Arbeiter und der ärmsten Bauern. Sie fordern eine Einrichtung einer vollständigen Kontrolle der Arbeiter über die Banken und über die Produktion. Also hier ist der Staat oder irgendwelche Industrieunternehmen gar nicht mehr Herr der Lage. Und das ist nicht nur im Zentrum des Imperiums so, des zerfallenden Imperiums, ja auch 1000 Kilometer entfernt im Osten, in Tscheljabinsk, sind die Arbeiter auf die Barrikaden gegangen. Am 12. September 1917 verlautbaren sie die Ausrufung einer demokratischen Republik, unverzügliche Aufhebung des Privateigentums, Einführung der Arbeiterkontrolle, Ungültigkeitserklärung irgendwelcher Geheimverträge. Und all das, was die Bauern und diese Arbeiter, diesen hier 5, 6 Beispielen, die ich genannt habe, was die fordern, das haben die Bolschewiki um Lenin in ihrem Programm. Und damit treffen diese Bolschewiki auch auf einen Rückhalt in der Bevölkerung oder in ihrem Machtkampf. Und dieser Machtkampf spitzt sich zu, als im September, Oktober 1917, wie Lenin es nannte, die Macht auf der Straße liegt. Und jetzt kommt die Diskussion auf unter den Bolschewiki. Versuchen wir erneut einen bewaffneten Aufstand? Versuchen wir erneut eine Revolution oder warten wir ab, wie sich die Revolution, die im Februar den Zaren vom Throne gefegt hat, weiterentwickelt und versuchen dort mehr oder weniger friedlich an dieser Revolution weiterzuarbeiten und dies zu entwickeln. Und diese Phase ist aufregend. Sie ist deswegen aufregend, weil hier die Revolutionärinnen und Revolutionäre ihr Denken offenbaren, also in einer kurzen Phase, nicht? Wir reden hier von 4 bis 6 Wochen, diskutieren die Mitglieder des Zentralkomitees, was sie machen sollen. Lenin sitzt nach einer Flucht, nach dem ersten gescheiterten Aufstand in Finnland im Exil und muss erst wieder zurückkommen nach Petrograd. Wenn er dann da ist, fängt er natürlich auch an, mitzudiskutieren. Und hier sitzen eben die führenden Köpfe der späteren Oktoberrevolution zusammen in vielen, vielen Sitzungen und diskutieren das Für und Wider eines neuen, erneuten Aufstandes, also einer erneuten, heute würde man sagen, Revolution. Die Männer und Frauen sprechen damals von einem Aufstand. So ist es denn die, und gleichzeitig sind sie getrieben, also das, was ich eben berichtete, von den Forderungen der Bauern und der Arbeiter aus dem Land. Sie machen sich zu den Stimmen dieser Arbeiter und Bauern, sie setzen sich an die Spitze dieser Bewegung. Und sie werden auch von der eigenen Partei zum Aufstand getrieben. Der Sowjet der Arbeiter und Soldaten, Deportierten aus Jekaterinodarsk, wendet sich am 7. Oktober an den zweiten allrussischen Sowjetkongress, ne, an die Spitze der späteren Revolution. Und dort heißt es in dieser Anweisung des Sowjets aus der Peripherie, die siebenmonatige faktische Herrschaft der Bourgeoisie im Land in Form der Koalition mit der Politik der Verlängerung des imperialistischen Krieges, der Sabotage und Aussperrung, der Weigerung, die dringendsten Forderungen der Arbeiter, der Armee und der Bauernschaft zu verwirklichen, führte das Land fast zum völligen Verfall. Das ist eine sehr gute Bestandsaufnahme, denn das Land ist wirklich im Zerfall begriffen. An der Front geht es nicht vorwärts, sondern nur noch zurück. Die Kerensky-Offensive ist wunderbar gescheitert und wunderbar aus der Perspektive der Mittelmächte. Die russische Armee ist, wie ich eben schon sagte, demoralisiert und viele Soldaten gehen einfach nach Hause, weil sie auch gehört haben, dass nämlich Land verteilt wird. Und da wollen sie dabei sein. Sie wollen nicht an der Front den Heldentod sterben, weil sie gar nicht wissen, wofür sollen sie denn noch Helden sein. Es gibt ja nicht mehr einen Kaiser und diese professorische Regierung. Was ist denn das? Sie wollen dann zu Hause sein, wenn das Land verteilt wird. Und genau das ist es, was die einzelnen Sowjets auch propagieren in den Peripherien. Und hier sieht man mal, wie wichtig auch die Peripherien sind, auch die Peripherien der Parteiführung, um zu verstehen, wie diese Revolution im Zentrum des Imperiums in Petersburg, also Petrograd und Moskau erfolgreich werden konnte, weil die Revolutionäre dort auch in die Revolution, in den Aufstand weiter hineingetrieben worden sind. Die Deportierten, die ich eben schon anzitiert habe aus Jekaterinodarsk, die setzen fort in ihrer Anweisung, dass man eben unverzüglich eine Regierung aus den Mitgliedern des Sowjetkongresses bilden müsse. Man müsse unverzüglich einen demokratischen Frieden herbeiführen. Man müsse unverzüglich alle Gutsbesitzerländereien beschlagnahmen. Das sind die ersten drei Punkte. Und sie machen mit diesem ständigen Wiederholen des Unverzüglichen auch Druck auf die Zentrale. Sie fordern weiterhin eine Einführung der Arbeiterkontrolle, eine schonungslose Besteuerung der vermögenden Klassen, die Einberufung der konstituierenden Versammlung. Sie wollen die Armee reinigen vom konterrevolutionären Kommandobestand. Das bedeutet, die ganzen alten zaristischen Offiziere rausschmeißen. Und letztlich wollen sie die Bewaffnung der Arbeiter. Sie sind in diesem Moment viel weiter in dieser entfernten Region als die Damen und Herren rund um Lenin, der zur Revolution noch fahren muss aus Finnland, als die Damen und Herren um den in Petrograd. Am 9. Oktober 1917 verlangen die Petrograder Deportierten des Arbeiter- und Soldaten-Sowjets, die Regierung Kerensky habe das Land zugrunde gerichtet. Und deswegen müsse jetzt die Rettung Petrograds und des Landes ist der Übergang der Macht in die Hände der Sowjets. Die Sowjetmacht muss allen Völkern einen sofortigen Waffenstillstand vorschlagen und bis zum Abschluss des Friedens die Sicherstellung der Kampffähigkeit der Armee, der Verteidigung Petrograds und des Landes in ihre eigenen Hände nehmen. Jetzt ist es sogar schon der eigene Sowjet, der Petrograder Sowjet, der das Zentralkomitee vor sich hertreibt. Und letztlich wird es dann am 10. Oktober auch das Zentralkomitee der Bolschewiki beschließen, dass die Lage der russischen Revolution im internationalen Umfeld eigentlich recht glücklich sei, weil man nach Deutschland blickt und dort den Aufstand in der deutschen Flotte sieht und dass dies alles einen bewaffneten Aufstand auf die Tagesordnung setze. Der Beschluss endet mit der Feststellung, das Zentralkomitee stellt demnach fest, dass der bewaffnete Aufstand unvermeidlich und nun vollständig herangereift ist und schlägt allen Parteiorganisationen vor, sich daran leiten zu lassen und von diesem Standpunkt aus alle praktischen Fragen zu erörtern und zu entscheiden. Wenn man jetzt denkt, der Entschluss ist da und wir greifen jetzt die Gewehre oder die Säbel und was der Geil was und greifen dann die provisorische Regierung an, weit gefehlt. Das sind immer noch diese revolutionären Denkzirkel, wie sie sich im Exil auch zusammengefunden haben, in der Verbannung oder im Exil. Es wird ja ständig diskutiert bei diesen Intellektuellen, ohne irgendwie eine Handlung herbeizuführen. Und somit gibt es natürlich Gegenpositionen. Und diese Gegenpositionen, die dürfen auch noch gehört werden. Dies spricht dafür, dass wir in dieser Phase September, Oktober 1917 tatsächlich noch demokratische Prinzipien unter den Revolutionären vorfinden, die relativ schnell, nachdem ihre Revolution geglückt sein wird, diese demokratischen Prinzipien auch beiseite legen. So ist es in einer gemeinsamen Erklärung zweier führender Köpfe und intellektueller Köpfe der Revolution, Sinowjew und Kamenjew, zur Lage, zur gegenwärtigen Lage vom 11. Oktober 1917, dass diese Erklärung auch gehört werden darf und auch diskutiert werden darf. Und beide hoch angesehene Kämpfer für die Bolschewiki, beide, Sinowjew und Kamenjew, erklären Nein. Die Partei des Proletariats wird wachsen, ihr Programm wird immer breiteren Massen klar werden. Also sie setzen auf die Zeit, es sei noch nicht reif für einen erneuten Aufstand. Man müsse abwarten und erst die komplette Mehrheit der Bevölkerung dann auch überzeugen von den Standpunkten der Bolschewiki. Und sie sprechen sich dafür aus, dass unter den jetzigen Umständen die Initiative der Aktion nicht das ZK auf sich nimmt und damit das Proletariat den Schlägen der gesamten Vereinigten Konterrevolution aussetzt und somit die kleinbürgerliche Demokratie unterstützt. Gegen diese verderbliche Politik erheben wir die Stimme der Warnung. Ja. Es gibt eben diese Kritiker, aber diese Kritiker werden weggewischt. Wenn Lenin da ist, kommt auch in dem die Sache noch mehr Wind. Trotzki und Lenin bereiten diesen Aufstand vor. Lenin kommt, wie es so schön mal gesagt wurde, mit der Straßenbahn zur Weltrevolution. Er steigt aus und erklärt dann am Vorabend der Revolution, die Frage ist grundlegend und es ist Zeit, mit den Schwankungen Schluss zu machen. Und in Schwankungen sind jetzt diese Kritiker etwa, Sinowjew und Kamenjew. Lenin erklärt, für uns ist die Mehrheit der Arbeiter, der Bauern und der Armee. Hier hat niemand bewiesen, dass die unteren Schichten gegen uns sind. Wir müssen uns auf die Massen stützen, müssen Agitatoren ins Dorf schicken. Und letztlich beschließen sie dann, das Zentralkomitee ist des Sieges dieser sozialistischen Revolution völlig gewiss und fordert alle Skeptiker und Schwankenden auf, all ihre Schwankungen aufzugeben und aus ganzer Seele mit selbstloser Energie die Tätigkeit dieser Regierung zu unterstützen. Punkt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, tatsächlich die Macht zu ergreifen, die auf der Straße lag. Mir sind diese Passagen, die ich hier nochmal zusammen zitiert habe, sehr wichtig, um auch aufzuzeigen, dass die Situation im Lande, diesem riesigen Russland, recht offen ist. Der Kaiser hat da abgedankt, die provisorische Regierung regiert neben dem Petrograder Sowjet. Es bilden sich im gesamten Land Anhänger der provisorischen Regierung, liberale Kreise, die denken, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ein demokratisches Russland zu bauen. Es ist derselbe Punkt übrigens, an dem der amerikanische Präsident Woodrow Wilson anknüpft und dann sagt, jetzt wo der Kaiser gestürzt ist, jetzt werde das russische Volk, das im Innersten zutiefst demokratisch sei und ein Liebesvolk sei und es überschlägt sich geradezu in der Lobhudelei über die Nettigkeit und Fairness und Besonderheit des russischen Volkes, dass man diesem russischen Volk jetzt beiseite steht im Krieg gegen die Deutschen. Das ist die eine Seite, die sich herausbildet. Die andere Seite sind diese Sowjets, die sich sehr schnell von einer Stadt, von einer Armeeeinheit in die nächste Stadt und andere Armeeeinheiten überträgt. Diese Sowjets, die das gesamte Land überziehen und die Politik der Bolschewiki oder anderer sozialistischer Gruppierungen jetzt vorantreiben will. Und mit diesem Vorantreiben treiben sie auch die Parteispitze vor sich her. Und diese Parteispitze reagiert dann im Oktober 1917. Und dazwischen sind so viele verschiedenste Weggabelungen, die alle auch in eine andere Richtung hätten einschlagen können. Also das ist natürlich jetzt zurückblickend leicht gesagt, aber es gibt den Versuch des Generals Kornilow, der möchte die Macht an sich reißen und putscht gegen die provisorische Regierung. Dieser Putsch wird, man möchte vielleicht sagen, zum Glück für Russland niedergeschlagen. Dann gibt es den Aufstand der Bolschewiki, der vielleicht auch zum Glück für Russland niedergeschlagen wurde. Aber es gibt immer noch im September 1917 vielleicht für Kerensky die Möglichkeit, die Macht irgendwie zu sichern, aber vielleicht auch nicht mehr, weil nämlich diese provisorische Regierung gar nicht mehr auf die Forderungen des Volkes denn hört. Sie schließen keinen Frieden und schließen auch den Frieden mit den Deutschen etc. aus. Sie denken nicht an eine Umverteilung des Landes und sie denken auch nicht daran, irgendwelche Betriebe zu verstaatlichen oder die an der Kontrolle der Fabriken zu beteiligen. All das wäre ja vielleicht nochmal ein Weg gewesen, um den zweiten Ansturm der Bolschewiki abzumildern. Aber dieser Gedanke ist im Endeffekt müßig. Als die Bolschewiki im Oktober 1917 dann zuschlagen, dann liegt die Macht wirklich sehr schnell in ihren Händen. Und das haben sie sehr gut formuliert in ihrem Aufruf. In ihrem Aufruf an die Bürger Russlands. Das ist der Aufruf des Militärischen Revolutionskomitees vom 25. Oktober nach Neujahrzeitrechnung vom 7. November 1917. Und in diesem kurzen Aufruf steht alles drin, was eine Revolution ausmacht und was die Bolschewiki die nächsten Jahre auch vorhaben. Er richtet sich an die Bürger Russlands. Und der erste Satz lässt schon aufhorchen. Die provisorische Regierung ist gestürzt. Punkt. Eine Behauptung, die an den Morgenstunden des 25. Oktober ja gar nicht stimmt. Aber man schafft Fakten. Die staatliche Gewalt, so heißt es weiter, ist in die Hände des Organs des Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten, des Militärischen Revolutionskomitees übergegangen, das in der Spitze des Proletariats und der Garnison von Petrograd steht. Staatliche Gewalt also besitzen die Bolschewiki, sie besitzen aber auch das Militär, also Waffen, und sie sagen, sie stehen an der Spitze des Proletariats, der Arbeiterschaft und der Garnison, also hinter ihnen stehen auch das Militär und die Arbeiter. Weiter heißt es, die Sache, für die das Volk gekämpft hat, Doppelpunkt, unverzüglicher Abschluss eines demokratischen Friedens, Abschaffung des Eigentumsrechts der Gutsbesitzer im Land, Arbeiterkontrolle über die Produktion, Schaffung einer Sowjetregierung, dies alles ist gesichert. Auch hier eine unfassbar dreiste Behauptung zu sagen, dies alles ist gesichert, nicht? Noch sind die Leute in der provisorischen Regierung gar nicht mal verhaftet. Aber sie sehen aber auch daran, dass all das, was schon die Arbeiter und Bauern in den Monaten seit dem Sturz des Zaren gefordert hatten, hier direkt in dem ersten Aufruf einen Widerhall gefunden hat. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Frieden, Land, Arbeiterkontrolle über die Produktion, Schaffung einer Sowjetregierung. Und dieser Aufruf endet dann: Es lebe die Revolution der Arbeiter, Soldaten und Bauern, das Militärische Revolutionskomitee des Petrograder Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten, 25. Oktober 1917, 10 Uhr morgens. Mit diesem Dokument, so sage ich das immer ein bisschen flapsig, beginnt die Sowjetunion. Und es steckt alles drin, was sie brauchen für eine Revolution. Sie brauchen die Neuordnung. Sie wollen die Neuordnung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, die in der Hauptstadt gestützt auf eine gewaltbereite Massenbasis durchgesetzt wird. Und das gelingt den Bolschewiki nun. Sie verhaften die Mitglieder der provisorischen Regierung, deren sie habhaft werden. Alexander Kerensky gelingt die Flucht. Lässt sich nicht so leicht verhaften. Die Bolschewiki besetzen die wichtigsten Einrichtungen der Hauptstadt. Also wichtig ist hier natürlich die Nationalbank, die Post- und Telegrafenstationen. All das, womit man hier auch dann in das Land hinaus ausstrahlen kann. Und dieses Militärische Revolutionskomitee setzt sich dann wunderbar durch, hat die Massen an Soldaten hinter sich. Wir haben nachher eine Inszenierung, auch hier eine wunderbare Inszenierung dieser Ereignisse vom Oktober 1917 in dem Film Aktiaba, also Oktober, den Sege Eisenstein Jahrzehnt nach den Ereignissen dann pompös inszeniert. Und in diesem Film sieht es so aus, als ob wirklich Massen an Soldaten, Männer und Frauen, den Winterpalast stürmen und dann klettern sie den Fenstern hoch und reißen den Zarenadler von einem gewaltigen Tor. Das Frauenbataillon, das den Winterpalast bewacht, wird dann noch verhaftet und bekämpft. Also wunderbare Triumphszenen, die hier dargestellt werden. Na, so triumphal war das gar nicht. Da fahren einige Soldaten hin, gehen in den Palast rein, nehmen die provisorische Regierung gefangen und das war's. Aber vielleicht sieht man auch daran, dass in dem Land jetzt erstmal egal war, wer regierte. Es war ja seit Februar, März 1917 egal. Es gab eine Doppelherrschaft zwischen dem Sowjet und der provisorischen Regierung. Und gleichzeitig ist aber die Wahl zu der konstituierenden Versammlung angesetzt. Dieser Wahltermin steht fest und lässt sich auch nicht mehr verändern. Und die Bolschewiki sind, auch wenn sie jetzt behaupten, dass sie die Macht haben, nicht, wie es in dem Aufruf heißt, dies alles ist gesichert. Sie haben nicht die Macht, diese Wahlen zu verhindern, die am 29. Oktober dann stattfinden werden, wenige Tage nachdem die Bolschewiki an der Macht sind. Aber wohl wissend, dass die Bolschewiki nicht erahnen können, wie diese Wahlen dann ausgehen, ob sie dann eine Mehrheit erhalten oder ob sie gegenüber anderen dann unterlegen werden, erlassen die Männer und Frauen um Lenin in den ersten Stunden ihrer proklamierten Herrschaft über ganz Russland Dekrete. Es scheint ja so üblich zu sein, dass neue Herrscher innerhalb der ersten Stunden Dutzende oder Hunderte Dekrete erlassen. Das haben wir jetzt ja vor wenigen Tagen in Amerika erlebt. Aber zurück nach Russland. Lenin und seine Mitstreiter, auch die erlassen nun Dekrete. Und die ersten Dekrete betreffen natürlich das, was die Menschen gefordert haben. Also das, wofür sie sich eingesetzt haben, mit der Hoffnung darauf, dass jetzt endlich dieser Krieg beendet wird. Also es sind die Dekrete über den Frieden, über den Grund und Boden und über Land und Brot, nicht? Es gibt das Dekret über die Arbeiterkontrolle und so weiter und so fort. Es sind eben diese Dekrete, die das umsetzen, was seit Februar, März im gesamten Land von Arbeitern und Bauern gefordert wird. Und nun kommt es zur Wahl am 29. Oktober. Das ist übrigens recht fix, wie ich denke. Der Zar ist im März, Anfang März, Ende Februar, Anfang März gestürzt und die provisorische Regierung wird immer wieder dafür kritisiert, dass sie die Wahlen zur konstituierenden Versammlung verschiebt. Aber das ist ja auch nur ein halbes Jahr. Diesem Riesenland muss gewählt werden. Das Land ist im Krieg auch noch. Es sind ja auch hunderttausende Menschen auf der Flucht oder an der Front. Ich finde, den 29. Oktober ist eigentlich ein recht starke Leistung von der provisorischen Regierung, das so schnell zu organisieren. Aber bei dieser Wahl, und das ist für die Bolschewiki dann alarmierend, gibt es einen krachenden Wahlsieger, nämlich die Sozialrevolutionäre mit 19 Millionen Stimmen. Die Bolschewiki kommen auf 11 Millionen Stimmen. Das ist immer noch verdammt viel. Aber sie sind deutlich unterlegen hinter den Sozialrevolutionären. Und diese Sozialrevolutionäre machen eine ähnliche Politik in weiten Bereichen. Aber die Bolschewiki wollen die Macht und sie sind die radikalen Kräfte, die jetzt nicht nur die Dekrete erlassen, sondern auch darauf hinsteuern, dass wenn die konstituierende Versammlung zusammentritt, dass in diesem Moment auch eine Militärmacht hinter sich wissen, die bei der Auflösung dieser verfassungsgebenden Versammlung helfen wird. Und so wird es dann leider auch kommen. Am 5. Januar tritt die Konstituante zusammen. Am 6. Januar lösen die Bolschewiki die Konstituante auf. Das ist der Startschuss, wenn Sie so wollen, für die Formierung des Bürgerkriegs. Ein Bürgerkrieg, der, wie ich das eben schon sagte, im Großen und Ganzen ja schon sich abzeichnete und in weiten Teilen des Landes ja auch schon rumort seit dem Sturz des Kaisers, seitdem Nikolaus II. Für die Romanow-Dynastie abdankte und sein Bruder das nachher die Krone auch nicht mehr haben wollte. Also in dieser Phase der Konstituante und der Auflösung der Konstituante beginnt ein neuer Abschnitt der russischen Revolution. Man kann sagen, in diesem Moment der Auflösung waren die Bolschewiki so stark und so mächtig, dass sie das Gefühl haben, dass sie das konnten, dass niemand ihnen widersprechen konnte. Und das sieht man ja auch, dass zunächst diese Konstituante aufgelöst werden konnte und gleichzeitig die Bolschewiki nicht von irgendwelchen anderen aus Petrograd oder Moskau verjagt werden konnten. Im Gegenteil, die Bolschewiki verhandeln seit dem Dezember 1917 mit den Mittelmächten, sie haben einen Waffenstillstand abgeschlossen und in Brest-Litowsk unweit der Front verhandelt man mit den Mittelmächten einen Friedensvertrag, und in diesen Friedensvertrag kommt dann erhebliche Bewegung, weil die Bolschewiki ihr Imperium auseinanderbrechen sehen. Ich sprach eingangs davon, dass diese verschiedenen großen Völkerschaften aus dem Imperium ausschreiten wollen und dies ja auch vorantreiben. Also es gibt nicht nur die Finnen, die sehr schnell erkennen, dass es ihre Gelegenheit, aus diesem Imperium auszuscheiden. Es gibt ja auch kleinere Völkerschaften, die an der mittleren Wolga zum Beispiel über die Zukunft diskutieren oder im Nordkaukasus über die Zukunft diskutieren. Also es sind nicht nur die großen Völkerschaften, etwa Finnen, Ukraine, Polen etc., die hier die Möglichkeit auf eine nationalstaatliche Entwicklung sehen, sondern eben auch kleinere Völkerschaften, die ihre Sprachen entwickeln wollen, ihre Religionsfreiheiten ausbeulen wollen, etc. Dem Bolschewiki ist das alles ein Dorn im Auge, obwohl sie ja das Selbstbestimmungsrecht der Völker proklamiert haben. Das ist eines der wichtigsten und frühesten Dekrete, die sie erlassen, nämlich die Deklaration der Rechte der Völker Russlands vom 2. November 1917. Und dort heißt es, dass alle Völker Russlands, nicht, haben die Gleichheit und Souveränität. Im zweiten Punkt heißt es, dass jedes Volk das Recht auf freie Selbstbestimmung hat, bis hin zu einer Loslösung und Bildung eines selbstständigen Staates. Dass jedes Volk auch die gleichen nationalen und nationalreligiösen Privilegien hat und Einschränkungen. Und dass eine freie Entfaltung nationaler Minderheiten und ethnografischer Gruppen, die auf dem Gebiet Russlands wohnen, gewährleistet wird. Das ist die Deklaration der Rechte der Völker Russlands vom November 1917. Als nun die Bolschewiki in Brest-Litowsk verhandeln mit den Deutschen, den Österreichern und den Osmanen, verhandeln plötzlich noch andere dort, die Ukrainer. Die Ukrainer wollen einen eigenen Staat haben. Und seit Sommer 1917, liegen die Ukrainer im Kampf mit der provisorischen Regierung und dann der sowjetrussischen Regierung über ihren Status innerhalb des Imperiums. Viele wollen die Loslösung aus diesem Imperium, manche wollen eine Ukraine, die in dem russischen Imperium dann verbleiben soll. Aber das Ganze spitzt sich dermaßen zu, dass die Ukraine letztlich erklärt, sie werden aus diesem Imperium ausscheiden. Und sie verhandeln dann gleichzeitig mit den Deutschen in Brest-Litowsk. Und es kommt zum 9. Februar 1918 zum sogenannten Brotfrieden zwischen dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn und der Ukrainischen Volksrepublik. Hier wird zum allerersten Mal die Ukraine als ein Nationalstaat anerkannt. Das erhöht natürlich erheblich den Druck auf die Bolschewiki, die am 3. März dann 1918 den Frieden von Brest-Litowsk zwischen der Sowjetrepublik, Sowjetrussland und Deutschland, dem Osmanischen Reich und Österreich-Ungarn schließen. Also wir sehen hier, dass die Phase der Revolution hier in eine ganz neue Art und Weise sich entwickelt hat, nämlich dass plötzlich dieses Imperium nicht nur auseinandergebrochen ist, sondern dass auch weitere Mächte jetzt eine Rolle spielen, dass die Anerkennung etwa der Ukraine durch die Mittelmächte einen neuen Status schafft und dass weitere Nationen jetzt natürlich versuchen, aus diesem Imperium auszuscheiden, das kann den Bolschewiki nicht recht sein. Und hier gilt es sich nochmal zu wiederholen, mit der Auflösung der Konstituante im Januar 1918 mit dem Friedensschluss von Brest-Litowsk und davor mit dem Brotfrieden mit der Ukraine ist Sowjetrussland auf dem Weg in den Selbstzerfall und es formieren sich die bürgerkriegsähnlichen Zustände und der Widerstand gegen die sowjetische Regierung, also die Regierung rund um Lenin und Trotzki.
Sie hatten ja die Polikrise, in der Russland 1917 steckt, dargestellt. Es geht um Versorgungskrisen, es geht um die Frage, wer jetzt die legitime Macht hat, es geht um die Kriegsführung, es geht darum, dass das Imperium an der Peripherie auseinanderbricht. Sie haben Worte verwendet wie spannend oder dynamisch. Also für mich ist das einfach nur ein riesiges Chaos und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass die Bolschewiki einfach so gut dadurch kamen, weil die ja vielleicht diesen teleologischen Hintergrund hatten, zu sagen, da kommt irgendwann die Diktatur des Proletariats raus. Das muss ja so kommen.
Das Chaos ist da. Also spannend ist es für uns Historikerinnen und Historiker natürlich, dieses Chaos im Nachhinein zu ordnen. In der Zeit selbst will man nicht leben. Das ist katastrophal. Also diese Revolutionszeit, die dann sich entspinnt hat. Ein Freund und Kollege aus Chelyabinsk, Igor Narski, später mal Jizen auf Katastrophe genannt. Also Leben in der Katastrophe, Leben im Ausnahmezustand könnte man vielleicht auch noch weiter zuspitzen. Also dieses riesige Chaos herrscht. Und zwar herrscht es in den Städten, den großen wie den kleinen, den Dörfern, an der Front, in Zentralasien. Überall herrscht Chaos. Und es herrscht auch in weiten Teilen dann Gleichgültigkeit, wer regiert. Manchmal kriegen das die Leute auch gar nicht mit, weil wer nicht nah genug an irgendwelchen Telegrafenleitungen steht oder in der lesen kann und sich austauschen kann über die Zeitung, die mit wochenlanger Verspätung teilweise in die peripheren Regionen des Imperiums kommen, der oder die bekommt gar nicht mit, was in Petersburg gerade passiert oder in Moskau oder an der Front, sondern das Leben geht einfach so in den Dörfern weiter. Es gibt Aufzeichnungen von Bauern, sogar aus dem europäischen Russland, die also Tagebuch führen und in den Tagebuchaufzeichnungen dann vermerken, irgendetwas Politisches ist in Petrograd passiert, aber nichts Genaues weiß man nicht. Dann irgendwelche Nachrichten, scheint der Zar habe abgedankt, wer jetzt regiert, das wisse man nicht. Also das gibt es ja auch. Also das Chaos ist sehr schnell, nehmen wir das als Beschreibung für diese Zustände in diesem riesigen Imperium und vergessen dabei, dass es ganz große Teile des Imperiums gibt, die erst im Laufe des Bürgerkriegs eigentlich von der Revolution erfasst werden und dann noch erst das volle Leiden, das volle Chaos dann erfahren werden, dass die Revolutionen über das Reich gebracht haben. Die Bolschewiki setzen sich vermutlich dann doch durch, wie sie sagen, weil sie wissen, dass die Zeit für sie spielt. Das ist immer etwas, was ja formuliert wird. Also die Zeit spielt für uns Bolschewiki, weil wir ja wissen, wie diese Phasen der Revolution sind. Wir haben von Marx, Engels gelernt, wie die französische Revolution einzuordnen ist. Also verhalten wir uns hier ähnlich und warten ab. Das ist so diese Haltung, die Sinofjew und Kamenev ausgedrückt haben, noch im Oktober 1917 zur gegenwärtigen Lage, in denen sie dann sagen, lasst uns erstmal Zeit gewinnen, uns konsolidieren und unsere Agitatoren aufs Land schicken und dann in einem weiteren Schritt, sie nennen jetzt nicht keine Monate, keine Jahre, aber in einem weiteren Schritt dann zur Gewalt greifen. Und da sind eben Männer wie Lenin und Trotzki viel entschiedener, die erkennen, dass sie jetzt eben nicht auf die Zeit setzen müssen, sondern sie müssen zuschlagen. Man muss handeln. Es muss dieser Schlag jetzt kommen. Es gibt eine Schrift vom September 1917 zu den Losungen, heißt das bei Lenin. Dort deutlich gemacht, da macht Lenin deutlich, dass jetzt die Zeit des Wartens vorbei ist. Aber vielleicht ist auch deswegen, sind die Bolschewiki so erfolgreich, weil sie abwarten und die Fehler der Zwischenkriegszeit, nein, der Zwischenrevolutionszeit, muss man sagen, also zwischen Februar und Oktoberrevolution, die Fehler werden ja nicht dem Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten zugeschrieben. Also, dass sie hier den Krieg nicht lösen und die Landfrage, die Arbeiterfrage etc., sondern diese Fehler, dieses Nichthandeln wird ja einzig der provisorischen Regierung zugeschrieben. die Regierung zusammengesetzt aus Männern, die das, glaube ich, wirklich ernst meinten, Russland eine liberalere Welt hineinzuführen und eine liberalere Ordnung zu schaffen. Die bekommen den schwarzen Peter zugeschoben, nicht die Sowjets, also nicht diejenigen, die dann bald von den Bolschewiki dominiert werden. Das ist das eine. Und das zweite ist eben dieser Mut jetzt zur Tat, den vor allen Dingen Trotzki ja vorbereitet und schürt und dann den ihn auch dann durchsetzen hilft. Also das ist etwas, was die Bolschewiki deutlich unterscheidet von ihren Mitbewerbern sozusagen auf dem Markt der Revolution. Und letztlich haben sie damit Erfolg. Also es, gleichzeitig auch das weiß man im Oktober nicht, ob das dann wirklich zum Erfolg führen wird. Aber sie haben es versucht und sie setzen sich durch. Also es ist schon auch ein mutiger Schritt gewesen. Anders ist es dann im Januar 1918 mit der Auflösung der verfassunggebenden Versammlung. Da wissen die Bolschewiki, dass sie es können und dass sie auch hier die Mehrheit hinter sich wissen und somit auch dann ganz offensiv auftreten können.
Ein Detail, das ich dabei spannend fand, war, dass im Zuge dieses Aufstandes der Bolschewiki nach der gescheiterten Kerensky-Offensive diese antisemitische Verschwörungserzählung auftaucht, dass das alles irgendwie was mit deutsch-jüdischen Agenten zu tun hat und dass er anscheinend so wirkmächtig bleibt, dass ja selbst später Hitler noch vom jüdischen Bolschewismus sprechen wird. Also hat man dann da auch sich ein Feindbild gesucht, um diesen Aufstand der Bolschewiki erklären zu können?
Das ist ein hochspannendes Thema. Es gibt dort auch ganz hochinteressante Arbeiten, die etwa Michael Hagemeister vorgelegt hat, ein Kollege aus Bochum. Die Bolschewiki werden sehr schnell, oder vielmehr die Revolution der Bolschewiki, werden sehr schnell mit der Verschwörung der Jüdinnen und Juden und so weiter dann verbunden. Es gibt sehr schnell auch dann, also vor allen Dingen Bürgerkrieg, aber das Ganze fängt schon 1917 an, die Darstellung eben der Sowjets als diejenigen, die Davidsterne tragen und den Tod bringen. Also hier, es werden zwei Bilder verbunden. Es werden einmal dieser Antisemitismus verbunden, dann mit irgendwelchen Bestialitäten. Oft ist es dann eben Lew Dawidowitsch Trotzki, der gebürtig Bronstein heißt, also einen jüdischen Background hat. Aber das Einzige, was ihn jemals mit dem Judentum verbunden hatte, war die Hochzeit, die er im Zarenreich gehabt hatte. Weil es keine Zivilehe gab, musste er nach religiösen Bräuchen heiraten. Das war das Einzige, was ihn irgendwie mit dem Judentum verbunden hat. Aber in der antisemitischen Propaganda ist es natürlich gefundenes Fressen, dann sich anzuschauen, wer ist da noch alles Jude? Und man findet einige Juden in der Führung der Revolutionäre. Und das ist natürlich Trotzki einer der bekanntesten und in dem Sinne auch für die antisemitischen Propagandisten wichtigsten Figuren. Das Ganze ist natürlich auch geschürt, weil im Vorfeld schon, also weit vor der Revolution, taucht als ein besonders wirksames Instrument der antisemitischen Propaganda die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion auf. Das Ganze ist ein fingiertes Dokument, mit denen das verschwörerische Streben der Juden nach Weltherrschaft belegt werden sollte, nicht? Und es wurde erstmals 1903 in Russland veröffentlicht. Diese Protokolle blieben lange Zeit kaum beachtet, aber in der Folge der Revolution wurden sie eben von antibolschewistischen Emigranten nach Westeuropa und in die USA gebracht. Und dort warnten sie vor der jüdisch-bolschewistischen Gefahr. In alle Weltsprachen wurde das Ganze übersetzt, dieses Pamphlet. Das ist ein unsägliches Pamphlet, nicht? Und damit wurden diese Protokolle schon in der Revolutionszeit selbst zu einem der einflussreichsten Texte des modernen Antisemitismus. Und das Ganze hält sich bis heute, dieser Blödsinn, nicht, der herbeigeschrieben wird. Also dieser Text der Protokolle. Autor dieses Textes ist Sergej Nilus und auch eine schillernde, eine wahnsinnige Figur dieses ausgehenden Zarenreiches. Und der in diesem Text verbindet eben sich das Streben der Juden nach globaler Herrschaft und das Ganze ist dann gekrönt durch diese Revolution. Immerhin wird das größte Land der Erde erschüttert, indem es plötzlich irgendwelche Juden jetzt regieren würden, um das Weltgeschehen zu bestimmen und somit dem Bolschewismus und die internationale Hochfinanz würden sich hier verbinden, also als Phänomene der jüdischen Verschwörung sich ausgeben. Das ist so in wenigen Worten umrissen, welche Geschmacklosigkeiten hier dann verbreitet werden, aber die treffen auf einen Boden, der vorbereitet ist für diese antisemitischen Stereotype. Und das hält sich munter in der Zeit der Revolution und vor allen Dingen auch in der Zeit des Bürgerkriegs. Und ich hatte es eben schon zweimal gesagt, es ist vor allen Dingen Trotzki, der als Jude hier dargestellt wird. Es ist mit Lenin, hat man jemanden, den man asiatisch darstellen kann. Lenin ist ja eine Verkörperung, wenn Sie so wollen, des Vielvölkerreichs. Nicht? In ihm stecken ja, glaube ich, alle Gene der Untertürkei Russlands. Also es gibt dort auch hier geschmacklose Berechnungen, wie viel Deutscher, Russe, Kalmücke und so weiter gewesen sei. Aber für die Propaganda spielt das eben in die Hände, dass man mit Trotzki und anderen die Juden in der Revolution hier deutlich benennen kann und mit Lenin eben den Asiaten benennen kann, der für die Gewalt steht. Das Ganze wird dann propagandistisch aufbereitet und vor allen Dingen in der Zeit des Bürgerkriegs dann verwendet. Die Nazis und Hitler und so weiter, die springen da auf. Das passt auch sehr gut in deren Programm und an deren Denken. Sagen wir mal so, auch hier sind natürlich Menschen aus dem Zarenreich, die bedeutsam waren, die auch die Revolution erlebt haben. Also einer der Vordenker des deutschen Nationalsozialismus, Alfred Rosenberg, ist im Baltikum aufgewachsen und der hat diese Revolution erlebt und sieht dann in dieser Revolution auch den Versuch des Judentums, sich an die Macht zu putschen. Und das alles wird eben in die antisemitischen Parteien der Zwischenkriegszeit hineingespült. Und das hält sich teilweise dann auch noch bis in die kalte Kriegszeit hinein. Dann werden diese Propagandamittel dann oft auch einfach ausgetauscht. Dann nimmt man anstelle des Juden und des Asiaten dann irgendetwas anderes, was gerade passt, um die Sowjetunion zu diskreditieren und die Sowjetherrscher zu diskreditieren. Aber die Plakatform und die Art und Weise, wie die Menschen dargestellt werden, die bleiben gleich. Das ist ein hochinteressanter Aspekt dieser Revolutionszeit und dieser Rezeption unter den Mächten selbst, die Revolution erlebt haben. Also schauen wir in die USA, nach Frankreich, Großbritannien oder Deutschland, Österreich, Ungarn, das Osmanische Reich.
Während dieser Zwischenrevolutionszeit, während des Jahres 1917, wie schauen denn die umliegenden Nationen auf Russland, einerseits die Kriegsverbündeten, also das UK, Frankreich, später auch die USA, aber vielleicht auch viel wichtiger, das Osmanische Reich, Österreich, Ungarn und das Deutsche Reich, das ja Lenin in den Zug gesetzt hat.
Also Lenin war eine Option nur der Deutschen. Die Deutschen hatten ganz viele Optionen. Das ist auch so eine absurde Geschichte des Ersten Weltkriegs. Erst dieser deutsche Generalstab, die hatten auch so eine Stelle für den Orient, Nachrichtenstelle für den Orient, glaube ich, hat das geheißen. Die hatten ganz viele Revolutionsversuche und haben irgendwie jeden Spinner, der irgendwie sagte, er oder sie könne jetzt Russland destabilisieren, damit Geld versorgt. Und dann gab es dann Versuche, sibirische Brücken zu sprengen. Das hat teilweise geklappt, teilweise nicht. Es gibt so eine Operation des Generalstabs oder einem Hauptmann Pappenheim, der mit hunderten angeworbenen Chinesen, glaube ich, waren es, dann nach Sibirien vorstößt, aber dann wird er verraten und von seinen eigenen Leuten dann getötet. Diese Aktion gibt es. Und dann gibt es eben auch diese ganzen Revolutionäre. Und da ist Lenin eben eine Option. Die Deutschen setzen ihn in den Zug, dass der so reüssiert, würde man heute, glaube ich, sagen. Ich glaube, damit hat man in Berlin nicht wirklich gerechnet. Aber umso erfreuter war man natürlich, dass diese Revolution klappte, dass man 1917 den Waffenstillstand bekam und dass man 1918 so viel Druck hat ausüben können, indem die Ukraine sich unabhängig erklärt und indem Deutschland und Österreich die Unabhängigkeit der Ukraine anerkennen. Also, wie ich das eben schon sagte, erstmals wird ein ukrainischer Staat von anderen anerkannt. Damit können sie natürlich enorm Druck ausüben auf die auf die Männer und Frauen rund um Lenin, die gleichzeitig in Russland selbst von ihren Kritikern als deutschfreundlich stigmatisiert werden. Und jetzt schließt Trotzki, der ist ja in Brest-Litowsk dann am Ende zugegen. Trotzki unterschreibt den Frieden von Brest-Litowsk. Das gibt natürlich all diejenigen, die in Trotzki und Lenin deutsche Agenten sehen, dann auch wieder Bestätigung. Also Sie sehen, hier gibt es so viele Gerüchte, die hier umherlaufen. Das ist für Historiker höchst aufregend. Also die Deutschen sind dann sehr, sehr erfreut, dass es geklappt hat, in Anführungszeichen, geklappt hat mit ihrer Revolutionierung Russlands und somit auch dann dem Sturz des Kaisers und letztlich dem Ende des Krieges. Sie unterstützten auch die Ukraine weiterhin, aber lassen die dann auch fallen in dem Moment, als die Deutschen selbst zu den Kriegsverlierern werden. Übrigens, für die Ukraine ist es kein gutes Zeichen, dass nur die Deutschen, Österreicher und das Osmanische Reich die Ukraine als Staat anerkannt haben. Die Ukrainer wollen in Versailles 1919 auch die Unabhängigkeit sich verhandeln, aber für die, Anführungszeichen, Westmächten lastet so ein Stigma auf der Ukraine, dass das nur ein Staat deutscher Gnade gewesen sei. Also man erkennt gar nicht richtig die legitimen Forderungen der ukrainischen Nationalstaatssuchenden, die hier sich in Versailles artikulieren. Das ist eine traurige Geschichte in dieser Phase, die jetzt ja heute natürlich wieder ganz aktuell ist. Das sind so die Perspektiven aus Deutschland auf diese Revolution in so groben Zügen. Das Osmanische Reich kann auch aufatmen. Es verliert nämlich mit dem Wegfall Russlands auch einen großen Kritiker der osmanischen Politik. Sie dürfen nicht vergessen, dass 1915-16 die Osmanen einen Genozid an den Armeniern durchführen und dass im russischen Kaiserreich Armenier leben und dass dem Osmanen noch weite Teile des zu Russland gehörenden armenisch oder von Armeniern besiedelten Gebieten erobert haben und somit mit dem Wegfall der russischen Truppen nach der Revolution noch aufatmen können, dass diese Armenier-Frage für die Osmanen tatsächlich gelöst ist und auch einen internationalen Kritiker verstummt ist. Es waren die Juristen, die 1915-16 angefangen haben, international Druck auszuüben, dass dieser Völkermord der Osmanen an den Armeniern auch als solcher benannt wird. Also das ist ein osmanisches Aufatmen. Gleichzeitig sind die Osmanen am Ende des Ersten Weltkriegs auch geschlagen und dieses riesige Imperium auch zerfällt in einzelne Einzelteile. In England, in den USA und in Frankreich ist man zunächst gar nicht erfreut über die, also man ist vielleicht erfreut darüber, dass der böse Zar, dass der endlich weg ist, aber man ist nicht darüber erfreut, dass die Russen plötzlich keinen Krieg mehr führen wollen. Man braucht ja Russland. Ich hatte ja eben schon mal, also schauen wir nach Amerika, Woodrow Wilson zitiert, also der hatte am 2. April 1917 sehr deutlich eben gesagt, dass Russland war bei denen, die es am besten kannten, immer schon als ein im Herzen demokratisches Land bekannt. Die Autokratie, welche die Spitze seiner politischen Struktur krönte, hatte tatsächlich keinen russischen Ursprung, Charakter oder Zweck. Jetzt wurde sie abgeschüttelt und das großartige, großzügige russische Volk wurde in all seiner ursprünglichen Majestät und Macht der Allianz hinzugefügt, die für die Freiheit in der Welt, für Gerechtigkeit und für Frieden kämpft. So Woodrow Wilson 1917. Also Sie sehen auch an so einem Zitat, die Feinde meines Feindes sind meine Freunde. Und als dann Sowjetrussland aus dem Krieg ausscheidet, nach dem Frieden von Brest-Litowsk, ist in Amerika niemand mehr da, der hier die Russen irgendwie mit Freiheit und Gerechtigkeitskampf und Friedenskampf identifiziert, sondern die Amerikaner, die Briten und die Franzosen intervenieren in Russland an der Seite derjenigen, die gegen die Bolschewiki kämpfen wollen. Es gibt Truppenverbände, Divisionsstärke in Landen, die in Nord- und in Südrussland und auch im Osten, Japaner, Franzosen, Briten und Amerikaner, die hier mit eigenen Truppen dann 1918-19 in den Krieg eingreifen und den Bürgerkrieg eingreifen und die Bolschewiki aus dem Land vertreiben wollen. Auch etwas, was in den Geschichtsbüchern leider immer wieder vergessen wird. Also die Weiterführung des Krieges, nicht nur als russischer Bürgerkrieg, sondern das ist ein Krieg, der international geführt wird. Und mit diesen vier intervenierenden Mächten, Japan, Amerika, Großbritannien und Frankreich, natürlich auch sehr starke Militärgegner nach Russland zieht. Innerhalb Russlands haben sie dann sogar noch die tschechoslowakische Legion, aber das wäre dann die mehreren 10.000 Mann, die die transsibirische Eisenbahn über ein Jahr lang in Besitz hält. Aber das wäre dann eine weitere Geschichte über den russischen Bürgerkrieg. Also Sie sehen, zurück zu Ihrer Ausgangsfrage, die Reaktion auf die Februarrevolution, die sind grob runtergebrochen positiv. Der Zar ist weg, das ist gut. Und das Russland kann sich jetzt vielleicht demokratisch entwickeln. Aber auf die Oktoberrevolution, darüber können nur die Deutschen sich freuen. Denn sie verlieren den Kriegsgegner an der Ostfront. Alle anderen sind entsetzt, dass jetzt plötzlich dieser Krieg im Osten beendet ist und somit die Deutschen sich vielleicht doch im Westen konzentrieren können und einen Siegfrieden im Westen herbeiführen können. Für den Ausgang der Revolution, und diese Revolution endet mit dem Sieg im Bürgerkrieg erst. Die Revolution ist 1917, 18 nicht beendet, sondern die geht weiter. Für den Ausgang der Revolution besitzt dies alles ein erhebliches Gewicht.
Es ist ja interessant, dass sich dann so viele freuen, dass der Zar weg ist, weil klar kennt man die Sowjetunion als großen Gegner Nazi-Deutschlands, aber auch Großbritannien, Churchill war ja ein extremer Kritiker des Bolschewismus, also hat man da noch nicht so ganz kommen sehen, was bei einer eventuellen Machtübernahme dieser Partei, ja, Russland und Europa bevorstehen würde.
Man sieht es, also die Weltrevolution wird ja propagiert. Das sind hier Leute, die an der Macht sind, die sagen, über Russland eben in die Welt. Und es ist ja relativ spät, dass Lenin erkennt, dass die Weltrevolution nicht kommen wird. Und anfangs sieht es ja sogar so aus, als ob eine Weltrevolution möglich ist. Also Sie haben auch eben schon kurz angesprochen hatte, denn Sie haben den Aufstand der deutschen Flotte, nicht, der dann die Novemberrevolution bei uns mündet. Am 9. November feiern wir das ja. Und hier in Kiel geht das Ganze los und wird dann den deutschen Kaiser vom Thron fegen und gleichzeitig dann den Krieg beenden, den Ersten Weltkrieg beenden. Also wir haben hier man sieht in der Oktoberrevolution in ganz Europa eigentlich eine Bestätigung der Hoffnungen der Linken an. Die Linken, die sich vor dem Krieg 1912 in Basel getroffen hatten und dort dem Internationalen Sozialistenkongress zu sagen, nie wieder Krieg. Das ist das Manifest, was sie dort erlassen haben. Es ist ein Manifest voller Kraft und voller Liebe eigentlich zu den Völkern hin. Dann Arbeiter sollen nicht auf Arbeitern schießen etc. Vergessen wird leider dann immer wieder, dass zwei Jahre später, 1914, dieselben Sozialisten, die in Basel zusammengekommen sind, und die waren die führenden Sozialisten der Welt zusammengekommen, dann doch auch für die Kriegsanleihen stimmen und ihre einzelnen Länder und somit doch Arbeiter auf Arbeiter, Bauern auf Bauern schießen lassen. Es sind die Linken, die sich während des Ersten Weltkriegs in Zimmerwald radikalisierten, in der Schweiz auch wiederum, dort bei sein auch von Lenin, eine Nachkriegszeit sich erträumten, nämlich eine Zeit der Revolution erträumten. Und für diese großen linken Kreise, die eben in allen Ländern auch zu Hause sind, kommt diese Oktoberrevolution genau richtig. Sie sehen in Deutschland die Revolution, sie sehen in Russland die Revolution. Man sieht in Bayern nachher diese Revolution zum Beispiel, man sieht in Ungarn die Bela Kun, die Revolution etc. etc. Also der revolutionäre Funke springt über. Und das Ganze ist etwas, was John Reed, der amerikanische Journalist, der auch Parteigänger Lenins ist, aber die Ereignisse in Petrograd erlebt, der diese Fragen stellt, diese rhetorischen Fragen, und die übrige Welt, was würde sie tun? Würden die Völker dem Rufe folgen und aufstehen zu einem roten Weltsturm? Also auch hier ist die Erwartung da, dass der Weltsturm kommt, nämlich der Sieg der Revolutionärinnen und Revolutionäre von Russland und Deutschland inspiriert in die gesamte zivilisierte Welt dann vorkämpft. Das erkennen natürlich auch die Mächtigen, und sie sehen dann auch, wie schnell man diese Revolution dann ersticken muss. Denn ein Jahr nach der Oktoberrevolution, also im Oktober 1918, während in Deutschland die Flotte am Streiken ist, hat sich die Sowjetmacht, die Bolschewiki, haben sich etabliert. Also es war der Bürgerkrieg, wird sie dann noch herausfordern und fast wieder aus Russland verjagen, aber es sieht erstmal so aus, als ob die Herrschaft der Bolschewiki gesichert ist. Und das erkennt man natürlich im Westen. Und diese Angst wird natürlich auch heraufbeschworen, also die Angst vor den Kommunismus. Es gibt dann auch die Selbstüberschätzung der Bolschewiki, als die dann Bürgerkrieg die ersten großen Erfolge sich einstellen auf Seiten der Roten, also der Parteigänger Lenins. Dass man auch Polen, das sich 1918 ja dann im November 1918 neu gründet, dass man auch Polen jetzt einfach besiegen kann. Und Lenin gibt dann den Marschbefehl aus über Warschau nach Berlin. 1920 ist das. Sie werden dann in den Vororten Warschaus gestoppt, die Rote Armee. Aber Sie sehen ja hieran, dass auf der einen Seite dann so eine Hybris ist, nicht? Wir können alles, wir müssen es nur wagen, wir schaffen es, die Weltrevolution tatsächlich mit Hilfe unserer Roten Armee, die überall siegreich ist. Und auf der anderen Seite eben die große Angst und die Bestätigung darin, sobald man linke Aufstände hat, diese auch mit aller Gewalt zu zerschlagen. Und da ist die deutsche Geschichte ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Also wir können das ja wunderbar nachzeichnen. Also die bayerische Räterepublik ist da ein Beispiel. Der Aufstand in der Deutsche Oktober in Sachsen und in Hamburg ist ein Beispiel. Also wie schnell dann die Staatsmacht auch reagiert. Und hier ist es ja eine Staatsmacht, die den weiten Rückhalt auch der Bevölkerung bekommt, weil die Bevölkerung die Zustände in Sowjetrussland, so wie es sie ihnen geschildert wird und so wie sie erfahren haben, hier eben in Deutschland oder in deutschen Landen haben möchte.
Die Oktoberrevolution wird ja das Symbol, das Ereignis der Erinnerungskultur in den sozialistischen Staaten, an denen die großen Feiern gemacht werden. Wobei ich jetzt auch überlege, klar wurde da die Sowjetunion auch sozusagen gegründet und geboren. Aber die Februarrevolution mit ihrem Aufstand und dem Vertreiben des Zaren und diesem populären Umsturz ist doch eigentlich eine viel bessere Erzählung als: Wir haben im Oktober eine Wahl verloren und haben dann die Leute aus dem Parlament rausgeschmissen.
Die Februarrevolution steht meiner Meinung nach tatsächlich für so einen gesellschaftlichen Aufbruch in eine Richtung, die sich abzeichnete mit der ersten Revolution von 1905, nämlich das liberale Bürgertum sagt, wir wollen jetzt Mitspracherecht haben. Und sie haben dann, der Zar hat sich 1905/6 an der Macht halten können, indem er Grundgesetze versprochen hatte und so ein bisschen Beteiligung dann auch erlaubt hatte. Es gibt eine Duma und so ein Parlament. Und im Februar 1917 sieht es so aus, endlich ist dieser Zar, dieser Kaiser weg. Ja? Endlich ist diese Autokratie gestürzt. Und es sind in der provisorischen Regierung ja wirklich liberale Leute, die, ich habe das schon mal gesagt, vielleicht auch recht naiv da rangehen und denken, sie können Russland jetzt umformen in eine, ja, vielleicht demokratische, liberale Welt. Das ist diese Februarrevolution. Für mich steht diese Februarrevolution auch für den Aufbruch in eine Richtung, so wie es vielleicht auch Woodrow Wilson ja propagandistisch hier ausgeführt hat, nicht? Also die von außen aufgelegten Strukturen und die sind hinweggefegt und jetzt kann man sich demokratisch entwickeln und etwas Russisches auch dann daraus machen. Also daraus machen etwas, also wirklich einen russischen Aufbruch herbeiführen. Also man darf ja nicht vergessen, dass es gibt ja auch dieses andere Russland, auch wenn das immer wieder auch bestritten wird. Also es gibt diese Freiheitsbewegung der Dekabristen der 1820er Jahre. Es gibt die Aufbruchstürme der Intelligenz, ja vor allen Dingen im 19. Jahrhundert. Es gibt Bestrebungen nach Autonomie und Freiheit der verschiedenen Nationalitäten. Es gibt die Reformen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also etwa der Selbstverwaltung durch die Landschaften. Es gibt demokratische Forderungen der Frauenbewegung, die sehr stark ist. Ja. Es gibt Ansätze einer, wenn auch noch eingeschränkten parlamentarischen Demokratie nach der Jahrhundertwende. Und eben, ja, es gibt die vielfältigen Schattierungen in der Revolution von 1905 und vor allem im revolutionären Prozess von 1917. Und da ist diese Februarrevolution ein tolles Beispiel, wie es hätte auch weitergehen können. Die Oktoberrevolution, das ist dieser Aufstand dieser machthungrigen Bolschewiki, die keine Rücksicht mehr nehmen und alles zerschlagen und vernichten wollen. Da gibt es auch diejenigen, die das kritisieren. Ich es eben zwei Prominente eben nur genannt habe mit Sinofjew und Kameniew. Beide nachher auch nicht unschuldig bei der Durchsetzung ihrer Ziele, nicht? Also das darf man dabei nicht vergessen. Diese Oktoberrevolution ist schon der gewaltige Einschnitt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und mit der Oktoberrevolution 1917 beginnt auch der Kalte Krieg. Also Sie hatten eben ja Churchill schon angesprochen. Also es geht ja 1917 schon los mit der Zweiteilung dieser Welt und Systeme. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Februar 1917 hätte man vielleicht wirklich noch anknüpfen können. Aber der Oktober, das ist so das Zerschlagende. Und im heutigen Russland, also im Russland der neuen Diktaturen oder so, rund um Putin. Da gibt es ein Einheitsgeschichtsbuch, das eingeführt wurde. Und dort lässt Putin auch festhalten, nicht, dass diese Revolution das alte Imperium zwar zerstört hat, aber kreativ habe diese Revolution auch ein neues geschaffen, nämlich die Supermacht der Sowjetunion. Und diese wiederum wurde dann zerstört durch die Revolution der Perestroika unter Gorbatschow, dem Generalsekretär von 1985 bis 1991. Und Putins Regierungszeit legt jetzt den Grundstein für die kreative Schaffung einer neuen Weltordnung mit Russland an der Spitze, so in der Selbstsicht und durchaus in Anknüpfung an diese revolutionären Ereignisse der damaligen Zeit. Dennoch sind die Erfahrungen der Revolution von 1917 für das Russland heute und ihre Folgen, so auch die Meinung dieser Schulbuchautoren, dass Russland eine starke, zentral organisierte Staatsmacht auf der Grundlage eines geeinten Volkes braucht. Und zu diesem Volk gehören all jene Bevölkerungsgruppen, die im Laufe der Geschichte Teil des Russischen Reiches und der Sowjetunion waren. Loslösungen hätten Russland immer geschwächt und seine Sicherheit bedroht. Das ist so ungefähr der Duktus, jetzt nicht wörtlich, sondern der sinngemäße Duktus aus diesen Einheitsgeschichtsbüchern. Und da sehen Sie, dass diese Revolution plötzlich wieder da ist. Diese Oktoberrevolution. Denn sie hat das geschaffen, was nicht hätte untergehen sollen, aus der Perspektive mancher Leute im Kreml, die Sowjetunion. Aber man muss kritisch natürlich zu den Februarrevolutionären auch sagen, das hatte ich ja eben auch schon ausgeführt. Sowohl die erste als auch die zweite Regierung, die auf die Februarrevolution folgte, haben die wahren Nöte des Volkes ignoriert und die Forderungen auf die lange Bank geschoben. Und diesen Fehler müssen sich die Männer, waren ja in der Regierungsverantwortung leider alles nur Männer, um Lwow und Kerensky anziehen.
Wir haben jetzt die drei russischen Revolutionen, die innerhalb von 12 Jahren stattfanden, besprochen. Und Sie haben ja auch gerade nochmal die offizielle russische Sicht auf diese Ereignisse dargestellt. Wie sieht es denn aus mit der wirklich freien Erforschung dieser Revolutionen? Was sind da so aktuelle Tendenzen, Projekte und auch welche Fragen sind über 100 Jahre später immer noch offen?
Ich finde, die Fragen, die noch offen sind, ist immer noch so die Möglichkeiten der Februarrevolution. Also nochmal sich anzuschauen, vor welchen Herausforderungen die Februarrevolutionäre standen, ist relativ erforscht, aber welche Möglichkeiten hätten sie denn, welche Alternativen hätten sich denn den Februarrevolutionären geboten? Das ist etwas, was mich noch sehr interessiert. Die Revolution selbst ist in diesen Ereignissen, die man in jedem Schulbuch oder jedem universitären Studienbuch vielleicht nachlesen kann, also was so an welchen Daten und zu welchen Uhrzeiten passiert, das ist hinlänglich erforscht und auch ermüdend. Aber offen und aufregend ist, wie die Revolution exportiert wurde. Und zwar nicht nur in andere Länder, sondern auch in das eigene Land. Mir war es sehr wichtig, auch hier eingangs Stimmen aus der Peripherie zu zitieren, wie dort Arbeiter, Bauern, aber auch Sowjets sich engagieren und auch ihre Wünsche und Nöte artikulieren und wie dann diese Peripherie plötzlich dann auch das Zentrum vor sich hertreibt. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, und hier sehe ich große Desiderate noch in der Revolutionserforschung. Das Ganze wird die Ereignisse nicht neu schreiben im Zentrum, das nicht, aber sie werden sehr viel mehr erfahren können über das Leben der Menschen, das Alltagsleben, den Erfahrungsraum der Menschen im Zuge dieser russischen Revolution und wie sich die Menschen auch radikalisierten oder auch abwandten und im Bürgerkrieg dann ihren Untergang oder ihren Aufstieg erlebten. Das sind Dinge, die unbedingt noch zu erforschen sind. Und natürlich auch zu erforschen sind, wie die einzelnen Nationalitäten sich verhalten haben. Also das sind Dinge, die in Russland derzeit schwerer erforschbar sind. Also alles, was in der Destabilisierung verdächtig ist, ist da, soweit man es überhaupt noch einen Einblick hat in die russische Forschung, gar nicht mehr möglich. Aber das Ganze kann man auch sehr gut von uns aus mit veröffentlichten Quellen, das sehr viel veröffentlicht, erforschen. Das halte ich für aufregend. Und das sind auch, das noch anzufügen, es gibt auch wunderbare Projekte, etwa nochmal sich Theater, Bild, Musik, Fotografien, Postkarten der Revolutionszeit anzuschauen. Auch hier sind noch fantastische Arbeiten zu erwarten.
Und ich hatte gehofft, dass Sie jetzt auch noch die Neuauflage Ihres Buches erwähnen.
Im März, April wird die dritte Auflage der russischen Revolution, ein Basler Projekt, erscheinen, das herausgegeben wird von Heiko Haumann und mir. Wir haben 2007 erstmals dieses Buch veröffentlicht und 2016 eine zweite Auflage gemacht und haben jetzt entschieden, nachdem sich die ersten beiden Auflagen wunderbar verkauft haben, auch eine dritte aktualisierte Auflage herauszubringen, die unter dem Eindruck des Krieges, den Russland in diese Ukraine getragen hat, verfasst wurde, bei der jede Seite noch überprüft und im Grunde neu geschrieben wurde und uns sehr viele Dinge aufgefallen sind, bei denen wir in den ersten beiden Auflagen zu schnell drüber gegangen sind. Also nämlich genauer hinzuschauen, was passiert in den Peripherien und wie agieren dort die Menschen, etwa in der Ukraine oder im Baltikum, in Zentralasien oder in Sibirien.
Das ist dann aber schon beeindruckend, wie ein Ereignis im Jahr 2022 den Blick auf die Ereignisse von über 100 Jahren vorher verändern kann, dass wirklich ganz viel auch neu schreiben und neu denken mussten.
Ja, die gegenwärtige russische Staatsführung spricht eben den einstigen Sowjetrepubliken, insbesondere der Ukraine, die eigene Verantwortung ab. Und seit der Besetzung der Krim 2014 und seit diesem Angriff von 2022 hat sich das Bild Russlands in der Öffentlichkeit verändert. Und es gab so eine Phase seit der Perestroika in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre und vor allen Dingen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ab 1990, da hat sich dieses Russland, dieses Bild von Russland als das böse Land differenziert, und neben traditionelle Klischees traten jetzt neue Bilder, und es waren die alten Klischees waren eigentlich zur Seite gelegt, also die vom Antikommunismus gespeist worden waren und trotzdem noch länger verankert waren. Aber jetzt plötzlich mit diesem Angriff von 2014, vor allen Dingen aber seit 2022 natürlich, sind es Expertinnen und Experten, die wieder behaupten, es gibt in Russland keine demokratischen Traditionen. Das Land sei durch asiatische Einflüsse geprägt, also durch die jahrhundertelange mongolische Herrschaft etwa. Es gibt Zeitungsartikel, die in Putin die Wiederverkörperung von Hunnenkönig Attila sehen. Das ist Blödsinn. Und eine Perspektive zeichnen von Genghis Khan über Ivan den Schrecklichen und Stalin direkt zu Putin. Und hier ist die Arbeit von zahlreichen Osteuropa-Historikerinnen und Historikern der letzten Jahrzehnte zunichte gemacht worden. Und das verdient schon noch Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig muss man die eigene Position überdenken. Und so wurde dann der Blick auf die russische Revolution nochmal deutlicher durch die Perspektive der einzelnen Nationalitäten angeschaut. Also wie ist der Blick der Ukrainer oder der Tatarinnen und Tataren, der Finnen auf diese revolutionären Ereignisse? All das hat man allzu oft in den Werken über die Revolution vergessen und vielleicht auch vermieden, weil man es sich nicht damit hat auseinandersetzen wollen. Aber das war ein Fehler, und deswegen musste eine russische Revolution in jeder Generation neu entdeckt und erschrieben werden.
Eric Hobsbawm hat ja mit der russischen Doppelrevolution 1917 sein kurzes 20. Jahrhundert beginnen lassen und es endet mit der politischen Wende 1989-90. Stimmt das? Also ist die Geschichte der Sowjetunion die Geschichte des 20. Jahrhunderts?
Ich tendiere schon zu sagen, das ist ein sowjetisches Jahrhundert. Es gibt dafür ja viele Momente, nicht? In der dieser Ruck, der durch diese Welt geht, 1917, 18, dass hier etwas komplett Neues politisch versucht wird und mit Gewalt natürlich durchgesetzt wird. Dann diese Konfrontation in der Zwischenkriegszeit, ist dem Aufbau der Feindschaften, vor allen Dingen zwischen Faschismus und Kommunismus und dann Hitlerismus und Stalinismus, dieser entsetzliche Krieg, der eben ein Krieg war wie kein anderer, wie Jochen Helbeck sein neues Buch getitelt hat, also Deutsch-Sowjetische Krieg von 41 bis 45, der alles erschaudern ließ, auch von der Anzahl, man es überlegen, 27 Millionen Sowjetbürger, die in diesem Krieg draufgehen, nicht? Dann dieser Kalte Krieg, diese Starrung der Blöcke, die Völkerverschiebung, all das ist etwas, was die Sowjetunion mit zu verantworten hat und auf den die dem Westen oft genug nur reagieren konnte und nicht selbst sofort das agierte. Und so sehe ich schon, dass es sowjetisches Jahrhundert ist. Und wenn man glaubt hatte, dass man das 1990, 91, 92 beenden kann, dann sehen wir doch jetzt, dass die Sowjetunion noch lange nicht zu Ende ist, sondern dass sie noch nachwirkt in den Köpfen derjenigen, die jetzt Krieg führen, und zwar durchaus auf beiden Seiten. Diejenigen, die Sowjetunion irgendwie wiederherstellen wollen und diejenigen, die auf keinen Fall jemals wieder in so eine Art Sowjetunion hineingezwungen werden wollen. Und dass wir vielleicht auch viele Mechanismen und gerade eben die Mechanismen, wie sie an der Peripherie vorherrschten in der Sowjetunion, noch gar nicht verstanden haben. Also die vielbesungene Völkerfreundschaft und das, was tatsächlich vorherrschte, das ist etwas, von dem ich erwarte, in den nächsten Jahren noch mehr zu lesen und mehr zu erfahren. Also kurz, dieses sowjetische Jahrhundert, ja, für mich ist es schon das 20. Jahrhundert, und weil die Sowjetunion die Macht war, die alles neu versucht hat und auch immer wieder so angetreten war mit diesem berühmten Satz, wir können alles, wir müssen es nur wagen, oder mit dem Aufbruch ins Weltall, weil man dort plötzlich die Revolution auch noch weiter treiben wollte, mit den verschiedensten Phasen der Schaffung eines neuen Menschentypus, der angestrebt wurde. Und immer wieder auch gelang es der Sowjetunion, die Begeisterung der jungen Generation für sich zu gewinnen, also im Westen wie im Osten, dass dann junge Leute plötzlich, obwohl man ja von der Sowjetunion täglich bedroht wurde in Westeuropa, ja für die Sowjetunion demonstrierte und sowjetische oder kommunistische Ideale auch dann leben wollte. Das gibt es im Laufe des 20. Jahrhunderts ja immer wieder. Das fasziniert mich als Historiker und lässt mich eben auch zu dieser Meinung kommen, dass diese Sowjetunion so sehr einerseits abschreckte und Angst machte, andererseits anzog und faszinierte, dass man von einem sowjetischen Jahrhundert sprechen möchte. Und gleichzeitig ja feststellen muss, dass diese Sowjetunion, auch wenn sie schon 30 Jahre nicht mehr existiert, noch immer Gegenstand der täglichen Politik und des täglichen Denkens und der Geschichtswissenschaft sein sollte.